Sari, liebe Cynthia, schön, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hallihallo und guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wenn man das hört. Danke vielmals für deine Einladung. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut und ich habe dir schon gesagt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber das ist schön, man soll sich selber auch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Also mein Name ist Cynthia, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin Maskenbildnerin und tue mich auch sehr gerne künstlerisch ausleben. In verschiedene Richtungen und das ist ein als ganz grosser Überbegriff von mir.
Jetzt tut sich ein bisschen tiefstapeln, liebe Zuhörerinnen. Cynthia, ich habe jetzt zwei Vernissagen mitgestalten, von dem erzählt sie natürlich nichts. Aber bin ich auch ein bisschen nervös jetzt?
Doch, schon. Und also vorfreudig nervös, weil Nervosität, sagt man manchmal, kann auch negativ sein, aber vorfreudige Nervosität ist etwas sehr Schönes. Und tatsächlich gibt es im Fall schon eine kleine Ausstellung, ein kleines Kunstfenster in Cham. Beim Huber Bildhauer gibt es das im Moment zu sehen. Und das ist wie so ein Teaser für die eine Ausstellung sozusagen. Und
Belli?
Für ein Bild von Belgrad. Und es wird dann auch noch ein zweites in Zug geben. Das richte ich die Woche dann noch ein. Und wie du schon erwähnt hast, eben von der Kunstpause die Vernissage steht an, wo ein maskenbildnerisches Projekt von mir gezeigt wird. Wo ich mich wirklich sehr darüber freue, auch eben können in Zug auszustellen. Und eine Arbeit von mir zu zeigen. Und mein Beruf bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich habe auch ein bisschen einen längeren Weg dafür gehabt.
Willst du erzählen?
Meine erste Ausbildung war Bäckerin-Konditorin. Weil ich es extrem schwierig gefunden habe, mit 15 etwas auszusuchen, was das man gerne beruflich machen möchte. Weil ich zumindest, und ich denke, ich war nicht die Einzige, aber in diesem Alter ist man mit vielen
mit
Sachen...
Mit anderen beschäftigt.
Genau, mit anderen beschäftigt, mit vielen Sachen nur nicht... man kennt sich auch selber noch überhaupt nicht, finde ich, jetzt rückblickend. Nein. Vielleicht mit 70 würde ich das über jetzt auch sagen, denke ich.
Aber dort ist alles Drama.
Genau. Und man hat eben so viele Sachen im Kopf, nur nicht einen klaren Gedanken für, was man beruflich machen möchte. Und ich habe einfach gewusst, ich möchte etwas Handwerkliches machen mit meinen Händen. Ich würde gerne etwas machen, das irgendwie ein bisschen künstlerisch ist. So.
Ist es sehr. Also ja. Konditorin.
Ja, und ich bin dann in ein paar Berufe schnuppern und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und ist auch, man nimmt immer etwas mit, es war auch eine lehrreiche Zeit gewesen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht meins ist.
Morgen aufstehen.
Ja, und einfach auch der Beruf schönste. Ich glaube, ich habe es erst mal nach 3 Monaten zu meiner Mami gesagt, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich.
Aber, wie hat die Mami darauf reagiert?
Sie hat mich gefragt, was ich denn sonst machen möchte. Und ich habe keine Antwort darauf gehabt. Weil, ich habe es nicht gewusst.
Eben, das... Manchmal hat man dort gar noch keine Sprache für das, was in einem abgeht.
Ja, genau. Und eben, man weiß keine Antwort auf die Frage, sonst hat man auch schon vorher irgendwie so. Und auf jeden Fall habe ich dann die Ausbildung fertig gemacht und habe dann nach der Ausbildung dafür für 4 Monate auf England gehen, für einen Sprachaufenthalt. Und das hat sehr gut da, einfach 4 Monate weg zu sein, vor allem auch von... auch Einflüsse, die einem sehr unterstützen im Leben, aber einfach zum...
Ja, aber was den Beruf und die Sicherheit anbelangt, manchmal auch etwas kann einflüstern, was man vielleicht jetzt nicht so braucht.
Genau, ich gehöre da auch eine Erfahrung raus.
Ja.
das hat mir sehr gut getan. Und ich bin dann mit dem Wunsch zurückgekommen und habe gesagt, ich möchte Maskenbildnerin werden.
Was hat dich dort daran fasziniert?
Meine eine Tante ist gestorben, als ich ziemlich klein war, so 4 oder so. Und sie hat uns einen Koffer hinterlassen mit maskenbildenden Produkten, weil sie das selber, sie hat das nie hauptberuflich oder so gemacht, aber sie hat das in ihrer Freizeit auch teilweise gemacht. Und es hat eben auch so Special Effects, wie das heisst, Produkte drin gehabt, wo ja, also nicht nur einfach so ein bisschen Puder, sagen wir jetzt so, sondern so ein bisschen eine grössere Auswahl. Und zu speziellen Anlässen habe ich den Koffer vornehmen und mich dann verwandeln mit den Sachen, die dort drin gewesen sind.
Magst du dich an deine erste Verwandlung erinnern?
Das ist sicher, meine Mama war früher in der Guckermusik, das kam, und darum auf jeden Fall an der Fasnacht, aber die erste tatsächlich nicht mehr. Und also an der Fasnacht bin ich, glaube ich, mein erstes Gewändli, bin noch nicht mal eins gewesen, wo es gegeben hat. Also es war ganz klein gewesen, das erste Gewändli. Aber eben die Verwandlung fasziniert mich auch bis heute.
Was denn? Gib mir mal ein bisschen Einblick.
Also einerseits finde ich, es ist ein sehr schöner Aspekt, dass man den KünstlerInnen kann helfen, um besser ihre Rolle zu finden. Sei das für auf der Bühne oder vor der Kamera, das ist je nach Arbeitsumfeld. Und dass man eben mittels Produkt oder Materialien kann einen Mensch verwandeln, wo er nachher nicht mehr erkennbar ist, auch für das nähere Umfeld. Ich finde das etwas mega Schönes und ich finde, es ist auch schön, dass man das einerseits kann machen über Haar, also oder dann in dem Sinn Perücke, über Schminken, über das Kleben von Prosthetics, über körperverändernde Bodysuits zum Beispiel auch. Und ja, ich eben immer wieder etwas extrem Faszinierendes und die Charaktere, die ja manchmal gefragt sind, die Entwicklung von einer Maske für Charaktere, finde ich, ist nach wie vor immer noch sehr faszinierend und etwas, was viel Freude bringt.
Was hat dich am meisten herausgefordert in der Karriere? Bis jetzt?
Ich glaube, manchmal, also wenn ich zurückschaue, ist es, dass es ist damals, also ich habe dann noch eine Coiffeur-Ausbildung gemacht, weil das ist so ein bisschen
naheliegend.
Und das ist so ein bisschen inoffiziell die Voraussetzung.
Ah, okay. So, wie das Vorpraktikum mit gewissen Berufen.
Genau. Und das ist so ein bisschen, also es kommt ein bisschen darauf an, heutzutage, wo dass man die Ausbildung gerne machen möchte, wird das manchmal immer noch gefordert. Oder man ist einfach gerade, es ist ein Ausschlusskriterium und bei anderen Orten sehen sie es so ein bisschen lockerer. Das kommt ein bisschen darauf an.
Du hast aber einen harten Weg gemacht.
Also hart, es ist meine Coiffeur-Ausbildung war super gewesen. Und okay. Ich habe meinen Bruder, also Coiffeur, auch sehr gerne gemacht. Und
auch immer noch Haarschneiden.
Ja, mache es immer noch gerne und auch Haarfärben. Und eben, es ist auch eine Umwandlung. Ja, aber dann klar. Und es ist auch etwas Schönes für die einen Menschen, dass man denen dann für den Moment auch vielleicht auch ein gutes Gefühl kann geben kann oder so. Man muss einfach immer im Vorhinein sehr klar miteinander darüber reden, was die Erwartungen sind. Wäre
von Vorteil,
ja. Aber das ist etwas extrem Wichtiges. Aber da sehe ich auch heutzutage auch ein Parallel sozusagen als Maskenbildnerin, dass man mit den Leuten auch vorher, man merkt immer so ein bisschen, die einen sind sehr offen für die Verwandlung, andere nicht so, man müsste es ein bisschen machen und es gibt auch solche, die sich schon auch recht schwer tun, wenn es zum Beispiel dann eben auch mal, sage ich jetzt mal, nicht so klassisch schön aussehen auf der Bühne, weil es halt so der Figur passt.
Also ich habe eine Kollegin, die hat sogar, also sie ist jetzt selber so Künstlerin, aber sie hat sogar Angst vor Masken, also von denen und so. Also das gibt es auch, das habe ich gar nicht gewusst. Und sie kann es jetzt langsam auch akzeptieren, jemanden anzuschauen mit einer Maske. Aber das kann auch Angst auslösen.
Mhm.
Kennt ihr das?
Ja, ich glaube, es gibt sicher auch Menschen, die es nicht so gerne haben, wenn sie berührt werden.
Ja.
Das gibt es auch. Und das ist dann eben so ein bisschen das Miteinander herausfinden und einander kennenlernen. Und im Idealfall passiert das alles immer in einem stressfreien Umfeld, wo man Zeit hat.
Kann man das jetzt so immer stressfrei fürs Nein. Theater oder
überhaupt nicht.
Für Filmproduktionen?
Nein.
Nicht.
Nein, nein, das ist, aber ich sage, das ist das Ideale, aber auch beide Seiten sind dann genug professionell, dass sie wissen, okay, jetzt müssen wir es miteinander, muss, genau, und oder dürfen, sollen miteinander das jetzt machen, aber man muss sich immer klar sein, dass man jemanden gegenüber hat und nicht komplett halt seine Vorstellungen einfach durchstieren, sondern eben ein Feingefühl natürlich füreinander hat. Das Wichtigste ist am Schluss immer, dass die Person, die man jetzt, sag ich, verwandelt hat, so, wie auch immer man das gemacht hat, muss sich am Schluss wohlfühlen oder im Charakter fühlen vor der Kamera oder vor der Bühne, weil sonst kann die Person ihre Kunst nicht machen.
So ausleben.
Genau.
Eben, du verwandelst andere Leute meistens, aber verwandelst du dich manchmal auch gerne?
Ich glaube schon, dass ich mich auch innerhalb von den Jahren, wo ich schon auf dieser Welt bin, sicher auch optisch verändert habe. Ich finde es bei mir, wenn ich zu lang gleich ausgesehen, finde ich es ein bisschen langweilig dann für mich selber. Aber das ist mehr über Frisuren und Kleider und so geht das mehr. Aber es ist nicht so, dass ich viel Zeit würde investieren, mir jetzt zum Beispiel eine andere Nase zu modellieren und die jeden Morgen hinzukleben oder so. So etwas nicht.
Aber auch schon gemacht für das Zeitchen. Einfach zum mal merken, wie es ist, wenn man das macht für jemanden.
Also sicher auch in der Ausbildung macht man das auch teilweise, eben, klebt man sich auch mal gegenseitige Glatzen, macht einen Abdruck voneinander, um das eben nachher können zu wissen, was ist das. Zum Beispiel, wenn man einen Abdruck natürlich von jemandem macht, kann das für die Person, die dort sitzt, auch sehr ein beklemmendes Gefühl sein. Das ist jeder Mensch anders. Ja. Und um das auch mal alles zu erlebt haben, ist wichtig, denke ich, um das kennenlernen.
Welches Körperteil modellierst du am liebsten? Aber Nase ist sicher so etwas, aber was gibt es? Wo ist so die innerliche Freude?
Ich glaube, das gibt es im Fall nicht, das liebste Körperteil. Weil ich finde, dass jede Partie vom einem menschlichen Körper, sowie aber auch vom einem Tier oder so, sie Spannende hat. Und ist alles immer aus Formen zusammengesetzt. Und darum ist es immer wieder schön, auch etwas Neues zu machen.
Ja, es ist faszinierend, oder? Also, wie wenig dass es braucht, dass jemand anders aussieht.
Ja.
Es braucht manchmal gar nicht so viel.
Ja, ja.
Das ist krass.
Ja.
Aber wo hast denn du deine Ausbildung gemacht?
Kamera
in der Schweiz?
Es gibt, glaube ich, inzwischen zwei Theater, die das tatsächlich anbieten. Damals aber vor 15 Jahren, als ich mich darüber informiert habe, wo man Maskenbildnerin lernen kann, hat es, ich meine, die eine Privatschule in der Schweiz und damals kein Theater, wo ausgebildet haben. Und darum war es klar, ja, dann musst du für das dann wegziehen. Und ich habe meine Lehre abgeschlossen an der Staatsoper in Hamburg und bin nachher auch dort noch tätig gewesen und habe dort sehr viel lernen, weil auch sehr viele sehr gute Maskenbildner dort arbeiten, wo jeder so ein bisschen sein Fachgebiet hat. Und das ist natürlich, finde ich, der schönste Ausbildungsort, wenn du kannst
von so verschiedenen Departementen reinzugehen.
Genau, und du weißt so ein bisschen, okay, der ist mega gut in dem, und dann kannst du für was auch immer dann eben zu diesen Leuten hergehen und die teilen dann und haben auch Freude, wenn jemand interessiert ist am Beruf. Und das ist, und ich habe auch dort einen Chef gehabt, der auch bis heute mein Mentor ist. Und ich glaube, wird das auch immer bleiben. Und das ist etwas mega Schönes, wenn man das kann finden kann, in einem Beruf oder in einer Berufung. Leidenschaft. So.
Wie viele Departement gibt es denn? Also wie viele unterschiedliche Sachen gibt es denn in der Maskenbildnerei?
Also es gibt in Hamburg ist es so, dass es dass Geschlechter getrennt sind. Das ist aber jedem Theater anders. Ja, genau. Und dort ist es sogar dann eben in Solisten, Solistinnen, Chor und Komparserie aufteilt, wo dann auch dementsprechend in verschiedenen Etagen stattfindet für die Vorbereitung für eine Vorstellung. Aber sonst ist man in verschiedenen Räumen, eigentlich sind alle Maskenbildner dann miteinander. Und es ist aber natürlich je nach Abteilung, wo man ist, fallen verschiedene Sachen, sind verschiedene Schwerpunkte gefragt, fallen verschiedene Arbeiten an. Ein Chor, der über 30 Leute hat, dann kann man nicht für jede Vorstellung jedem eine neue Perücke knüpfen. Weil ein Perücke knüpfen geht so anderthalb Wochen Vollzeit. Und dann ist die Möglichkeit gar nicht da. Aber wie gesagt, kommt ganz oft aufs Haus drauf an, wo man ist. Genau, wo man arbeitet.
Was hast du in dieser Zeit über dich gelernt? Weil du hast ja gesagt, du hast gemerkt, dass Bäckerkonditorin nicht das ist. Wann hast denn du jetzt wirklich gemerkt, das bin ich und das ist meine Berufung? Und das merkt man auch, wenn man mit dir sich länger unterhält. Wann ist das aber?
Schwierige Frage, wenn dass ich das gemerkt habe. Also ich glaube eben, dass, wie gesagt, das in England, der Moment, wo ich hatte. Und auch nachher, wo ich auf dem arbeite, merke ich, wie fest mir gewisse Sachen manchmal dann auch fehlen von der Bandbreite von dem Beruf, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache. Und ich finde, es hat so viele wundervolle Aspekte, eben einerseits so nah mit den Menschen zu arbeiten, aber auch mal können alleine Sachen vorbereiten. Und darum, ist das für mich wirklich auch ein riesengroßer Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich in diesem Beruf arbeiten kann.
Jetzt bist du ja noch freischaffend,
oder? Ja, genau.
Wie ist denn die Entscheidung passiert?
Weil ich gemerkt habe, dass ich für das, was ich im Moment gerade möchte, vorankomme, wohl freischaffend die nächste naheliegende Entscheidung war.
Was ist es denn, wo du dich entwickeln?
Für mich ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn ich merke, ich lerne gerade nicht mehr so viel, wie ich gerne möchte. Und darum einfach, wenn man freischaffend ist, hat man einerseits nicht mehr die Sicherheit von einem Arbeitgeber, der aber auch Sicherheit ja im Alltag ausstrahlt, wenn man weiss, okay, mehr.
Es gibt keine fixe Struktur, oder? Und Leitplank.
Ja.
Jetzt als Freischaffende hat. Also, die Sicherheit, dass man weiss, man kann morgen gehen, man kommt Arbeit über, man kommt den Lohn über, ist als Freischaffende nicht da.
Genau, und ich glaube auch so, der eigene Anspruch an der Arbeit ist natürlich nochmal etwas anderes, wenn man weiss, eben, man hat nicht, auch wenn ich, wenn man stets bemüht ist, wenn man noch mit fix arbeitet, weiss man, eben, wenn man sich bemüht, der Arbeitgeber ist da und leitet einem vielleicht dann auch so in gewissen Situationen.
Gibt einem auch einen Schutz.
Ja, oder? Genau. Und das hat man natürlich nicht, wenn man freischaffend ist. Aber dafür hat man auch die grossartige Möglichkeit, in schneller oder in kürzerem Zeitrahmen viele andere, jetzt in meinem Beruf MaskenbildnerInnen, kennenzulernen und von denen auch zu lernen, wie die arbeiten. Weil jeder arbeitet ja anders und macht Sachen anders. Und das ist etwas mega bereichernd, eben, wenn man sieht, wie andere Leute arbeiten und mit denen zusammenarbeiten kann.
Ja, man sieht auch die Welt, oder? Also, eben, wo wir letzte Woche miteinander geschrieben haben, bist du in Schweden gewesen.
Mhm, genau. Das ist, also genau, wenn man das möchte, in diesem Beruf, ist das möglich, um auch können einmal eben ein bisschen im Ausland arbeiten. Und ich war Anfangsjahr auch auf Tour, auf Tournee und habe in einem Nightliner eingeschlafen, was ich nie gedacht hätte, was ich jemals mache, also mit diesen kleinen Cowboys betten.
Und wie ist das Leben?
Das Durchleben, meinst du? Also ich sehe schon auch, warum das amix gesagt wird, dass es anstrengend ist. Und,
aber
ja.
du siehst ja den Reiz.
Spannend ist es auf jeden Fall. Aber auch dort eben, wir haben ja auch vorher mal darüber geredet, was man so alles dann über sich lernt, habe ich auch gemerkt, dass ich jemand bin, der zwischendurch auf jeden Fall meine Zeit auch alleine braucht, um meinen meinen Rückzugsort, um einfach mit mir zu sein.
Und dann bist du ja noch letztes Jahr in Belgrad gewesen,
oder? Ja, genau.
Wie war die Zeit gewesen? Da hat sie dann auch eine Vernissage draus gegeben, das Projekt.
Mhm. Genau, also die Ausstellung, die wir machen, ist eine audio-, video- und fotografische Ausstellung. Mhm. Und die Zeit in Belgrad war mega bereichernd. Und ich, also für mich selber eben ein riesengroßes Privileg, dass man Zeit geschenkt bekommt und einfach an einen spannenden Ort gesetzt wird oder darf gesetzt werden und gesagt wird, okay, wir schenken dir die 4 Monate Zeit und du darfst dich einfach künstlerisch ausleben. Und ja, eben, ein riesengroßes Privileg und es haben sich verschiedene Arbeiten daraus ergeben. Und die Ausstellung wird auch mit Künstlern aus Belgrad sein, wo wir eingeladen haben, um mit uns zusammen auszustellen. Wenn man einerseits die Arbeiten super findet von diesen Künstlern und auch also möchte, dass die in Zug gesehen werden. Und die Ausstellung bin ich selber als Kuratorin zusammen mit meinem Partner, mit dem Rokas Jankus und auch als Künstlerin und auch Organisatorin und so weiter und so fort tätig.
Das volle Programm.
Ja, genau. Eine spannende Erfahrung auf jeden Fall, das mal alles so zu machen.
Sehr viel Druck verbunden im Jahr, weil das muss ja dann stehen, das muss ja dann verheben.
Klar, und der Druck, den man sich selber macht, ist immer der grösste.
Kannst du mit dem gut umgehen?
Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Projekt haben wir sehr viel Unterstützung bekommen, cool. Zum Beispiel von der Galvanik, vom Dino und von der Agentur für Kreation, von der Laura und vom Rafa, und also von anderen in Zug kunstschaffenden Menschen, und die uns da mit vorfreudigen, offenen Armen empfangen haben. Aber nein, manchmal, ich denke, ich habe sehr oft bei allen Sachen Selbstzweifel und denke, dass das nicht gut genug ist.
Immer noch?
Ja, natürlich. Einerseits im Berufsalltag, wo ich denke, beim nächsten Mal könnte man das und das noch besser machen, weil ich das gesehen habe. Und bei Sachen, wo man sich künstlerisch ausleben darf, dort natürlich auch. Vielleicht sogar noch mehr, weil es ja extrem persönlich teilweise ist. Weil zum Beispiel das Projekt, das ich an der Kunstpause zeige, eben geht ja um Körperteile.
Ich bin gespannt, ich komme am Dunst.
Sehr schön, ich freue mich sehr darauf, dich dann dort zu sehen. Und es geht um Schönheitsideal, das in der Gesellschaft so ein bisschen vorherrschend ist. Und die Serie heisst Bodymarkt. Und es geht eben um Körperteile, die nicht in unserem heutigen Schönheitsideal entsprechend. Und dementsprechend halt in diesem Bodymarkt liegen bleiben, weil niemand sie möchte kaufen, weil es nicht als klassisch schön gelten. Und Schönheitsideal, ich glaube, oder Schönheitsbild ist etwas, wo man gar nicht drum herum kommt, wenn man lebt in unserer Welt. Und bei mir natürlich eben im Beruf, was ich vorher schon angesprochen habe, manchmal, dass Menschen sich auch ein bisschen schwierig tun, um dann mal eben nicht schön auszusehen. Und man manchmal auch Menschen auf dem Stuhl hat und man denkt, so eine schöne Person, einerseits vom Äußeren, aber auch von der Art, wie sie mit einem agiert. Und die Personen dann von so viel Selbstzweifel plagt sind und man eben auch dort steht und denkt, man kann, aber genau, das ist
Nein, verständlich. Aber nein, ist zurück. Wir kommen dann einmal auf Belgrad, da muss ich noch vertiefen. Aber es ist ganz witzig. Ich habe nicht gewusst. Also, ich weiss, was du dort aufstellst. Mhm. Und ich habe dich dann auch angefragt. Mhm. Und alles, aber ich habe nicht genau mich informiert, um was es bei deiner Ausstellung geht. Und ich finde es eben faszinierend, weil ich habe dir ja erzählt, dass ich am letzten Samstag schon mit einer Psychologin geredet habe. Und sie hat auch einen Podcast und in der neuesten Folge von ihrem Podcast geht es um Schönheitsideal.
Ah, look!
Und ich habe das wirklich nicht gesucht, dass jetzt das Thema so. Und einfach müssen schmunzeln, wie das Leben so Zufall eben manchmal generiert.
Oder? Ja, ja. Und das ist das Wunderschöne am Leben. Ja,
das ist. Und wenn man dann das sieht, wie es manchmal klickt oder eben gewisse Sachen, dann wie so ein Memory zusammenkommt, ohne dass man es erzwingt, ist eben schon auch faszinierend, weil eben wenn es um Schönheitsideal geht. Ich sage immer, ich habe nicht das Problem gehabt mit der Behinderung per se. Also, wenn man mich so fragt, wo mein erster grösser Bruch passiert ist, war in der Pubertät.
Ja.
Weil ich ließ mich als männliche Person. So, und in der Pubertät habe ich dann so nach Rollenbildern gesucht, in der Werbung und so. Und alles das ist nicht das gewesen, wo ich war.
Ja.
Und dann hat sich dann ein kleiner Abgrund aufgetan, weil ich habe mich dann gefragt, ja, ist denn das überhaupt das Schönheitsideal, wo die Mehrheitsgesellschaft will? Kann ich überhaupt eine Freundin im klassischen Sinn haben? Das war dann für mich viel schwieriger gewesen, weil eben die Werbung Ende 90er, Anfang 2000er sehr eindimensional Schönheitsbild hat, wo jetzt langsam aufbricht, oder?
Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob du findest, dass es heutzutage am Aufbrechen ist?
Also, die Mehrheitsgesellschaft hat immer noch ein Konstrukt im Kopf, aber an der Aussenrand, wenn du so willst, und da sage ich immer wieder, bin ich der queeren Community sehr dankbar, dass sie die Lanze bricht und auftut. Und darum bin ich auch für genderneutrale Sprache, weil es eben dann so ein Feld auftut, wo man sich dann eben nicht über das definiert, sondern über sich selber anfängt zu definieren. Und eben, wenn man jetzt auch anschaut, die klassischen Werbungen anschaut, man sieht manchmal mehr einen Mensch mit Behinderung für Werbung oder eine POC-Person, wo du bist gleich alt wie ich. Wie unsere Zeit von Sturm- und Drangphase nicht gewesen ist, was sie jetzt ist.
Ja. Aber sicher noch viel Arbeit umher.
Ja, was ich einfach faszinierend finde, und das habe ich auch letzte Mittwoch in meinem anderen Podcast diskutiert. Jeder will individuell sein. Aber wenn es dann um das gesellschaftliche Sein geht, geht es eigentlich um die Norm, wo eigentlich alle sagen, das ist irgendwo natürlich. Aber wenn man sich dann weiterfragt, ist es eigentlich nur das Konstrukt.
Ja.
Es ist gar nicht natürlich. Natürlich ist eben, wenn es Menschen mit einer Behinderung gibt und so. Wir haben eigentlich uns selber eine sehr enge Norm geschaffen, wo uns eine gewisse Sicherheit gibt. Aber ich will eigentlich mehr wieder so zurück, dass es auch natürlich sein darf. Und wenn es um Natürlichkeit geht, ist es eben nicht das, was die Mehrheitsgesellschaft will.
Ja. Ja, weil, also, ich hatte das Thema gehabt, eben beim, beim Erarbeiten von dieser Arbeit.
Ja.
Weil jetzt, wenn man eben auf Natürlichkeit zu sprechen kommt und eben Schönheitsideal, ich meine, es geht niemand zum Schönheitsdoktor und sagt, ich hätte gerne, verpflanzen Sie mir ein paar Pickel.
Nein, oder Muttermal, oder?
Ja, also das sind ja alles, also genau. da geht ja niemand hin und sagt, ah, ich will eben jetzt zum Beispiel so ein, eben vermeintlich, in Anführungszeichen, nicht
Schönheitsfehler.
Ja, genau, aber eben Schönheitsfehler. Genau.
Ja, aber es ist ja dann schon in der Sprache.
Oder? Ja, ja, genau, das geht ja niemand. Oder, ah, ich hätte gerne noch mehr Zellulite. Ich nehme den Termin am Dienstag am Morgen. Das macht niemand.
Oder ich will ein paar Kilo mehr.
Ja, ja, genau. Ja.
Weil ich mich wohler fühle. Das kommt langsam, dass man sagt, okay, ich fühle mich wohler vielleicht als voluminösere Person. Mm. Aber das kommt erst jetzt aufs Tapet.
Ja.
Und da kann ich mir sicher, aber da kannst du mich gerne korrigieren, auch die Faszination von deinem Beruf. Du kannst natürlich auch mit dem spielen, um die Natürlichkeit natürlich unnatürlich zuzufügen, aber um ein Schönheitsideal breiter können aufzustellen. Nehme ich sicher an, ist es für dich faszinierender, eben vielleicht mal die Schönheitsfehler in das Gesicht zu machen, um dann wieder zu sehen, dass es im grossen Ganzen eigentlich wieder ein ganz schönes Gesicht wird, wenn man eben ein paar Schönheitsfehler vielleicht kann reintun.
Absolut.
Es und ist interessanter, wieder das, wo
ja
gleich Brei ist, oder?
Ja.
Du kannst gerne auch für dich noch ein bisschen ausdeutschen, was, wie das ist. Auch wahrscheinlich für dich selber zu merken, dass du deine Arbeit ein breites Schönheitsideal wahrscheinlich bekommen hast.
Absolut. Also ich merke, dass ich auch wie sich mein eigenes Schönheitsempfinden verändert hat, auf jeden
durch
Fall
deine
auch.
Arbeit.
Vielleicht auch durch das, dass ich älter geworden bin, sicher auch. Und wie du auch gerade schon angesprochen hast, sich zum Glück so ein bisschen ein paar Sachen tun. Mhm. In dem, was man über gewisse soziale Medien mitbekommt, über andere wiederum nicht so ist. Aber eben sicher auch durch meine Arbeit und auch durch das, dass ich mich selber ein bisschen besser kennengelernt habe und auch ja, selbstbewusster sicher auch geworden bin und auch an verschiedenen Orten hat dürfen sein auf dieser Welt und dementsprechend auch andere Kulturen, wo auch jedes Mal ein anderes Schönheitsideal mit sich bringt, dürfen erleben und auch eben halt andere äußerliche Erscheinungen hat dafür geniessen. Und heutzutage für mich selber sind Sachen, die eben wo nicht jeder hat, mega schön. Aber ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, dass ich als Kind, ich weiss noch, ich glaube, bei 5 oder so, ich habe abstehende Ohren so schön gefunden. Und ich habe mir meine Ohren selber vorgedruckt, ich habe das auch wollen. Ich habe das schön gefunden. Und mir ist dann irgendwann verboten worden, wo meine Eltern gemerkt haben, dass ich das mache, dass ich meine Ohren vorne drücke oder eben, dass ich das schön finde. Aber eben Sachen, die jetzt nicht jeder hat, finde ich spannender, interessanter und ja, dementsprechend auch schön. Ja.
Erzähl mir noch ein bisschen über ein Bild von Belgrad. Was ist denn der Grundmessage, die du mitgeben
willst? Also viel Fotografie oder also das Grundthema ist Straßenfotografie oder genau Leben von der Straße, was im Alltag passiert und Straßenfotografie sind ja Fotografien, wo nicht geplant sozusagen und auch nicht vorbereitet passiert und das Ganze wird aber abgerundet auch durch Videoarbeiten von zwei von den Künstlern, einerseits vom Nemanja aus Belgrad und vom Rokas. Und es gibt auch noch einen Raum, wo sich mit Geschichten von Menschen befasst, wo aufgrund von der politischen Situation, wo im Moment ist auf dieser Welt, ihres Heimatland verlassen haben, wo man sich kann dann dazusetzen und ein bisschen diesen Geschichten hören. Im Idealfall natürlich mit einem Getränk von der Galvanik in der Hand, aber das muss man auch nicht, aber man darf das sehr gerne.
Und natürlich eine Win-Win-Situation
genau. zu generieren. Ja, und auch, weil die Gespräche, also die Audioaufnahmen sind auch passiert in Cafés Und man kann sich dann natürlich noch mehr ins Ambiente einfinden, ja, wenn man selber auch etwas trinkt. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Muss, das ist mit einem Augenzwinkern. Und sonst geht es eben uns darum, also wir stellen die Frage, was ist dein Bild von Belgrad? Mhm. Einerseits der Besucher, wenn sie die Ausstellung reinkommen, weil eben, wie du gerade vorher ausgesprochen hast, wir sind ja gleich alt und ich bin mit Menschen, die damals ihre Familie wegen dem Krieg, ja, in die Schweiz geflüchtet sind.
So ist auch mein Bild. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt selten mit Serbinnen zu tun gehabt, sondern ich habe mehr mit Ländern um Serbien zu tun gehabt und das prägt natürlich schon auch.
Ja. Und ich habe aber selber dann eben gemerkt, auch wo die Ausschreibung war von der Stadt Zug, wo es das Künstleratelier-Stipendium vergeben haben, habe ich selber gemerkt, obwohl ich mit Menschen näher aufgewachsen bin, ich habe selber gar kein Bild von dem Flecken an Welt, wo sie mal irgendwann in die Schweiz gezogen sind. Und ich glaube, so geht es vielen in der Schweiz. Und wir haben auch wo wir in Belgrad waren, sind wir eingeladen auf der Schweizer Botschaft. Und dann hat der Botschafter, finde ich, eine sehr gute Rede gehalten und gesagt, eben, so dass das Gastarbeiterbild, das man mal hatte von Menschen aus Ex-Jugoslawien, ist absolut nicht mehr. Also hat wahrscheinlich auch, also hat gar nie gestimmt, aber ist schon gar nicht mehr zeitgemäss. Und darum ist es uns also wichtig gewesen, um eben eine Ausstellung über Belgrad zu machen, um den Menschen, die vielleicht noch nie dort gewesen sind, einmal ein Bild zu vermitteln. Und natürlich den Menschen, die von dem Flecken von Erde herkommen, hoffentlich auch Möglichkeit zu geben, um ein bisschen Heimatgefühl hoffentlich zu bekommen. Und auch darum ist es mir und dem Rokas so wichtig gewesen, um eben auch Menschen aus Belgrad mitzunehmen zu dieser Ausstellung. Und nicht nur unsere Meinung als solche, die 4 Monate dort haben dürfen leben, sondern Menschen, die dort aufgewachsen sind und ihren Blick können mitbringen.
Nein, der ganze Balkan, wenn man es jetzt als Balkan bezeichnen, ist hochspannend, hochdivers und hoch.
Ja.
Jedes Land, also das finde ich eigentlich extrem schade, wenn man immer sagt, von Jugoslawien, weil man muss eigentlich jedes Land separat anschauen, weil jedes Land tickt anders. Und das fährt, wenn man ganz spitzfindig und zum Beispiel Slowenien an.
Mhm.
Also, und so. Und darum ist das auch hochspannend geschichtlich gesehen, wie das überhaupt so hätte funktionieren können. Was immer noch Verströmungen dort haben, aber auch hochspannend, wenn man eben mit dem Volk zu tun hat, egal wie welchem. Es ist halt immer das, was man halt dann gehört, auf der politischen Ebene, auf das, was die eigentlich gar nicht gehen. Aber darum finde ich es auch hochspannend, zeichnet ihr ein Bild vom Alltag und nicht, was man politisch hört. Das ist dann irgendwie ganz etwas anderes. Und das ist auch, würde mich jetzt faszinieren, ich habe dich nicht darauf vorbereitet. Was hast denn du für ein Bild von Zug? Weil das finde ich höchst spannend, weil ich habe mich mit der Kunstpause und mit Kunst aus Zug nicht so beschäftigt, bis dann eigentlich letzten Monat mit der Kunstpause und so. Und nachher habe ich dich angeschrieben, weil ich sehr kam und so. Und ich habe mich ein bisschen gescheit gemacht und habe eigentlich dann angefangen zu merken, wie künstlerisch, also im Underground und langsam kommt es auch ein bisschen rauf, in den Kantonzug eben trotzdem ist, man würde es aber nicht geben.
Ja.
Und darum nimmt es mich jetzt Wunder, ich habe mit Laura darüber geredet, die Kunstpause repräsentiert hat in diesem Podcast. Das ist natürlich eine andere Flughöhe, wie jetzt du als Künstler, wo aber auch nur der Kanton zu die 4 Monate Belgien gekommen ist. Aber erzähl mir mal, wie ist es als Kunstschaffende im Kanton Zug?
Also ich habe einmal eines das grosse Glück gehabt, vom Kanton Zug einen Förderpreis zu bekommen. Den
habe ich
glaube
irgendwann im Internet gefunden.
Und dank dem bin ich zum Beispiel jetzt in Stockholm, weil ich eine Weiterbildung machen in meinem Bereich. Genau. Und darum, ich habe mega viel zu verdanken der Stadt und dem Kanton Zug und auch sagen wir, ich bin immer noch in Babyschuhen, was Kultur oder mein künstlerisches Arbeiten angeht. Aber die mini Baby...
Aber sie sind schon ein bisschen gebacht. Also,
ein bisschen sicher. Du darfst
jetzt immer nur auf ein Statement machen.
Aber ich meine nur, dass eben die ersten Baby-Schritte oder Mini-Baby-Schritte sind sicher da passiert. Und auch so die Liebe dafür ist auch da entfacht. Und genau eben, was du gerade angesprochen hast, so vielleicht teilweise noch nicht oder nicht für alle sichtbar. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen genauer hinschauen.
Man muss ein bisschen graben, aber das ist entspannend, wenn man dann auf die Goldadern trifft.
Ja, und eben darum, mein Bild davon ist sicher, dass ich... Ja, eben mega viel zu verdanken habe und die Liebe da gefunden habe zur Kultur und zur Kunst. Und das auch dank Einflüssen von solchen, die gleichaltrig sind wie ich, die diese Interessen vielleicht schon irgendwann früher in ihrem Leben gefunden haben und mich dann mitgenommen haben und mir das gezeigt haben. Und auch jetzt eben, was ich vorher schon angesprochen habe, die Erfahrung auch jetzt wieder, die wir machen dürfen, sind Menschen extrem offen und hilfsbereit und freuen sich, dass sich auch andere kulturell etwas auf die Beine stellen wollen. Und das ist ja eigentlich das schönste Gefühl, wo man geschenkt bekommen kann. Als jemand, und eben, ich wohne ja jetzt nicht mehr da und es ist überhaupt nicht so, jetzt kommst du da hin und willst jetzt da noch etwas machen. Und meine allererste Ausstellung in der Schweiz war am Kunstkubus gewesen. Und das ist ein Ort, wo ich früher als Kind, als kleines Kind, auch aufs WC gegangen bin, weil das auch früher ein WC war. Und ich habe das etwas mega Schönes gefunden, der Gedanke, dass hat mir das eines, mir als 7-Jährige, oder 6-Jährige, wo ich dort in Kinski gegangen bin, im Städtli, habe gesagt, du, eigentlich, wenn du gross bist, darfst du da im Fall mal etwas zeigen von deiner Arbeit. Dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber darum,
so schliessen sich manchmal Kreise.
Genau. Ist es sehr schön, dass man auf jeden Fall unterstützt wird. Ich habe sehr viel Unterstützung erfahren. Wie gesagt, von Kanton, von Stadt, aber auch von Privatpersonen. Und wo uns jetzt auch in dieser Ausstellung auch teilweise auch sponsoret, andere Menschen, die im künstlerischen Bereich tätig sind, wie der Martin Riesen oder eben der Thomas Huber. Und das ist mega schön.
Nein, aber also ist faszinierend. Jetzt der ganze April ist eigentlich der Kanton Zug ein Kunstkanton.
Ja.
Also da fahre ich jetzt schon am 4. April an bis 7. für die Kunstpause, wo man Cynthia und andere Künstlerinnen kann sehen und ihre Kunst. Und nachher eure Vernissage über Belgrad ist dann vom 17. April bis zum 20.
Genau, und eben es hat...
April.
Ein, ja, genau, und hat wir haben ein passendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.
Erzählen?
Ja, wir haben also Podiumsdiskussion am 17. am Mittwoch bei der Eröffnung. Und wir haben aber auch Konzerte, die eben passend zum Balkan sind.
Cool.
Genau, alles zu verschiedenen Zeiten. Und am Samstag, also die letzte komplette Führung sozusagen, wo man durch die Ausstellung gehen kann, ist am Samstag am 12. am Abend für das grosse Abschlusskonzert sozusagen von diesen 4 Tagen Ausstellung ist ein Teil nicht mehr zu sehen von der Ausstellung, weil natürlich eine grössere Band auch mehr Platz braucht, auch für ZuschauerInnen. Und aber wie gesagt, vom Mittwoch geht es los und es werden auch die Künstler aus Belgrad vor Ort sein, worüber wir uns sehr freuen. Und die Führungen werden die KünstlerInnen selber geben. Und wir freuen uns auch jederzeit über Fragen oder auch über das Bedürfnis, auch darüber zu reden miteinander. Also einen Austausch zu finden.
Dialog schafft natürlich wieder Nähe. Ja.
Genau, und zwischen eben Schweiz und Serbien dann weiterhin einen Dialog zu führen, weil uns das sehr wichtig war und wir freuen uns sehr darauf auch.
Es wird alles verlinkt. Ich gebe mir natürlich Mühe. dass jetzt vielleicht bei diesem Podcast ein kleiner Ausnahme passiert. Wir machen das jetzt am Montagmorgen, jetzt bald Mittag. Dass es wahrscheinlich auf den Mittwoch kommt, dass man dann auf Kunstpause das kann geniessen. Und ich war eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie jetzt jede Gästin oder Gast darf auch Cynthia mir noch 1-2 Fragen stellen.
Mhm. Dann hätte ich ja gerade eine Frage, wo ich vorher gesagt habe, dass wir das für die Ausstellung für ein Bild von Belgrad stellen. Was ist denn dein Bild von Belgrad?
Ja, eben, es ist schon ein bisschen so, dass das sehr geprägt worden ist von anderen Ländern.
Mhm.
Und ich natürlich durch den Krieg im Balkan halt auch mit vielen Kriegsversehrten damals Kind in die Sonderschule gekommen bin.
Mhm.
Also ich habe da jenste Kulturen kennengelernt aus dem Balkan.
Mhm.
Serbien sehr wenig.
Mhm.
Wo ich mich dann halt schon auch frage, da wird es wahrscheinlich schon auch Kriegsversehrte gegeben haben, aber wir hätten das wie in Europa gar nicht so diskutiert, sondern man hat sich auf andere Länder fixiert. Ich kann einfach so sagen, der Balkan per se ist sicher sehr, sehr gastfreundlich. Also das sehe ich jetzt von anderen Ländern aus dem Balkan. Und so wie du mir erzählt hast im Vorgespräch, heute ist auch auf dem Markt in Belgrad eine gewisse Dialogsbereitschaft da mit der Bevölkerung.
Ja, ja.
So. Aber ich weiss gar nicht, wie barrierefrei ist denn Belgrad?
Ich glaube, es hat auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
Ja. Ah, okay.
Aber es gibt auch Orte, wo barrierefrei sind und wo...
Sieht man auch Menschen mit Behinderung? Oder ist denn eher so einfach alt? Altheit betroffene Behinderung?
Ich glaube, dass man es weniger sieht, aber ich frage mich das gerade, also jetzt, wo du mir die Frage stellst, allgemein auch über Grossstädte auf dieser ganzen Welt oder Hauptstadt, Grossstadt,
ja.
Wie sichtbar das ist, so die verschiedenen, ja, also, was findest du dazu, über Grossstädte?
Ja, es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Mm. Also was ich schon gehört habe, und das wäre jetzt auch spannend, bist du in Stockholm gewesen oder gehst du wieder?
Beides, also gewesen und
gegangen. Was vor allem das Thema Inklusion anbelangt, sind Skandinavier, das jetzt mal breiter anzuschauen, natürlich sehr fortschrittlich,
ja. Weil
in Schweden, das weiss ich, kann man natürlich auch wieder in Frage stellen, philosophisch gibt es ja keinen Sonderweg, sondern sie sind ja in der Gesellschaft irgendwie ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob du das auch kannst verifizieren oder schon gesehen hast, dass jetzt vielleicht in Stockholm vielleicht ÖV oder so viel barrierefreier ist als in den sonstigen Ländern.
Mhm. Also letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr in Kopenhagen gearbeitet, ja. Und ich glaube, für Stockholm bin ich jetzt ist zu kurze Zeit.
Darfst du aber gerne, wenn du mal einen längeren Aufenthalt hast, mir Rapportigen.
Mhm. Aber also sicher, auf jeden Fall, was du gerade auch gesagt hast, die skandinavischen Länder sind in vielen Bereichen schon fortschrittlich. Was die
Gesellschaft anbelangt.
Ja, genau.
Was halt auch Mutterschaft und Krippenplätze und so.
Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, Gesundheitssystem. Natürlich immer wieder mit Leuten, dass man gerade dazu gerät, die sehr kapitalistisch sind. Dann wird es wieder schwierig, oder? Aber ich sehe den grossen Vorteil. Oder? Was ich einfach kann sagen, das muss ich dann wieder die Lanze brechen, für die Schweiz und vor allem für die finanzielle Potenz. Wenn ich jetzt, ich bin vor 11 Jahren in Edinburgh gewesen, und wenn ich dann nur schon sehe, vom Rollstuhl Material her. Also ich bin dort mit meinem Rollstuhl als noch eine Marke weniger gut, wie ich jetzt fahre. Aber dort sind sie mit Spitalrollstuhl umeinander gefahren.
Ja.
Und dann merkst du eben schon, dass die ganze Entwicklung von Material natürlich weit, weit weg ist. Aber wenn ich jetzt wieder schaue, ob ich jetzt hier in der Schweiz bin oder jetzt in Schottland oder in anderen Ländern, ich kann nicht spontan reisen, in dem Sinn, dass ich sage, ich nehme jetzt mein Rucksäckchen und gehe jetzt einfach drauf los, sondern wenn ich eine gewisse Qualität habe, muss es mit Planung und muss es ab 4 Sternen aufwärts passieren.
Mhm.
Und das ist natürlich auch wieder ein rechter Aufwand, aber darum geniesse ich dann meine Ferien ganz anders. Aber darum mache ich halt auch jedes Jahr Ferien.
Ja. Würdest du sagen, dass du sonst als Person spontane Person bist? So von deinem Charakter?
Von meinem Charakter und von meinen Möglichkeiten her bin ich, glaube ich, schon noch sehr spontan, weil ich es einfach will. Aber ich kann natürlich auch einsehen, dass oder bei mir ist es natürlich einfach immer wieder eine Energiehaushaltsfrage. Und darum, wenn mir Leute sagen, ja, geh doch wieder mal entspannen in die Ferien, mal weg, sage ich, das ist für mich mehr Stress. Wieder einfach in den Villettenpark ein bisschen rumbambeln. In 10 Minuten bin ich dort und habe auch gefühlt Ferien, je nach Wetter. Mhm. Und das ist dann manchmal entspannter, dass Beispiel habe ich auch jetzt geschaffen für manchmal fürs Fernsehen. Mhm. Und dann haben sie mir auch schon ein Hotelzimmer zahlen. Und ich sage dann immer, ja, Hotelzimmer ist schön und gut, aber wenn ich dann gleich mit dem Mus in den Handgriff lehre, ob es jetzt WC oder Duschen ist, dann bin ich dann lieber daheim, nehme natürlich den Weg auf, aber ich weiss dann, ich kann da einfach ins Bett reingehen, weil ich weiß, wie alles da ist. Darum ist es immer ein schmaler Grad, aber ich würde mich schon als sehr spontane Person bezeichnen.
Schön.
Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass in dem kulturreichen Monat April. Und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Gespräch sein, wo wir zwei werden haben. Danke dir vielmals, dass du so früh am Morgen zum Podcast gekommen bist. Danke vielmals, Cynthia.
Danke dir vielmals für deine Zeit.
Danke. Immer wieder gerne.